Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie so spät noch dabei sind. Unsere Themen bis Mitternacht. Wenn gute Freunde sich treffen und es dann doch schwierige Gespräche gibt. Der französische Präsident Macron ist auf Staatsbesuch in den USA und hat die milliardenschweren Subventionen für US-Produkte wie E-Autos, Batterien oder Windkrafttechnik scharf kritisiert. Das ordnen wir gleich ein in einem Experteninterview. Außerdem berichten wir über die angespannte Lage in Kinderkliniken. Dort müssen aktuell viele Kinder und Kleinkinder wegen einer Infektionswelle behandelt werden. Es fehlt an Betten, es fehlt an Personal. Pflegende aus der Erwachsenenstation sollen nun in die Kinderstationen wechseln. Und wir schauen auf die heutigen Spiele bei der Fußball-WM in Katar und natürlich auf die deutsche Elf, die zwar gegen Costa Rica gewann, aber das reichte nicht, um weiterzukommen.
Deutschland ist raus. Deutschland wird nicht ins Achtelfinale gehen und scheidet wieder in der Vorrunde aus. Das ist ein Debakel. Es ist ein Desaster.
Ja, ein Desaster. Das war die Einschätzung des Stadionreporters. Zu unserem ersten Thema. US-Präsident Joe Biden hat sein Amt im Januar 2021 angetreten und sein erster Gast als offizieller Staatsbesuch ist aktuell der französische Präsident Emmanuel Macron. Da gab es viele schöne Worte im Vorfeld. Biden und Macron sagten etwa beide, wie wichtig das jeweils andere Land als Partner und Verbündeter sei. Doch es gibt auch einen großen Streitpunkt. Die EU und Macron kritisieren scharf das milliardenschwere Klimaschutz- und Sozialpaket der USA, also das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz. Es geht dabei um gewaltige Subventionen für ausschließlich in den USA hergestellte Produkte, etwa E-Autos, Batterien und Projekte rund um erneuerbare Energien. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon berichtet.
Es kommt Bewegung in den Streit um dreistellige Milliardensubventionen für Unternehmen, die in den USA in erneuerbare Energien oder die Halbleiterentwicklung investieren. Auch wenn Präsident Biden vorab erklärte, er werde sich nicht entschuldigen für die Produktion wesentlicher Güter in den USA.
The United States makes no apology. And I make no apology since I wrote it for the legislation you're talking about.
Das Klima- und Sozialgesetz, in den USA bekannt als Inflation Reduction Act, sei ein gutes und notwendiges Gesetz. Dann aber räumte der US-Präsident ein, beim Schreiben von Gesetzen komme es ab und an zu Pannen. Es sei nie seine Absicht gewesen, mit dem Gesetz Leute auszuschließen, die mit den USA zusammenarbeiteten.
So there's tweaks that we can make that can fundamentally make it easier for European countries to participate.
Die US-Seite, so Biden, könne Anpassungen im Gesetz vornehmen, die es den europäischen Ländern grundsätzlich erleichtern könnten, sich in den USA zu beteiligen oder auch eigene Wege zu gehen. In der amerikanischen Produktion werde man weiterhin Arbeitsplätze schaffen, aber nicht auf Kosten Europas, so der US-Präsident. Beide Seiten haben bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, um den Streit beizulegen. Im Vorfeld des Gesprächs mit dem US-Präsidenten hatte Emmanuel Macron die Subventionen als super aggressiv kritisiert. Die neuen US-Gesetze würden eine Abwanderung europäischer Unternehmen in die USA nach sich ziehen. Zugriffe auf die Milliardensubventionen für den grünen Umbau der US-Wirtschaft und den Aufbau einer Halbleiterindustrie haben nur diejenigen Unternehmen, die Komponenten in den USA produzieren. Nach Auffassung der EU verletzen die US-Gesetze die Regeln der Welthandelsorganisation. Macron warnte gegenüber US-Kongressmitgliedern, die Gesetze könnten den Westen zersplittern. Nach dem langen Gespräch mit Biden heute äußerte er sich dann deutlich zuversichtlicher, hier in der Simultanübersetzung des Weißen Hauses. Wir sind übereingekommen, unsere Ansätze zu synchronisieren, um in kritische, aufstrebende Industrien zu investieren. Halbleiter, Batterien, Wasserstoff und alles, was absolut entscheidend ist. Denn wir haben die gleiche Vision und den gleichen Willen. Wie die Synchronisierung konkret aussehen könnte und in welchem Zeitraum Amerikaner und Europäer ihre Strategien koordinieren wollen, diese Fragen blieben heute offen. Für den US-Präsidenten geht es bei beiden Gesetzen um den Wettbewerb mit China und darum, die USA in Stärke und Unabhängigkeit in entscheidenden Wirtschaftsbereichen nach vorne zu katapultieren. Die vom Präsident erwähnten Pannen im Klimagesetz kann nur der US-Kongress ausbessern. Dort allerdings haben etliche Kongressmitglieder beider Parteien wenig Probleme mit Protektionismus zugunsten des eigenen Landes. Doch beiden Seiten ist auch klar, Ein erneuter Handelskrieg in der aktuellen Weltlage würde ihnen noch mehr schaden als ohnehin, zumal der jahrelange Streit um die Subventionen in der Luftfahrtindustrie und um gegenseitige Strafzölle erst letztes Jahr beigelegt wurde. Ein weiteres wichtiges Thema beim Treffen in Washington war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Beide Präsidenten sicherten der Ukraine dauerhafte Unterstützung zu. Sie aufzugeben gefährde die weltweite Stabilität, sagte Präsident Macron. Er trifft demnächst Russlands Präsident Putin, was im US-Kongress durchaus skeptisch gesehen wird. Danach gefragt, versicherte Macron, er werde die Ukraine niemals dazu drängen, einen Kompromiss zu akzeptieren, den sie für inakzeptabel halte. US-Präsident Biden sagte, er sei nur zu einem Gespräch mit Putin bereit, wenn dieser ernsthaft an einem Ende des Krieges interessiert sei.
Das waren Informationen über den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Macron in den USA von Doris Simon. Und wir ordnen das noch einmal etwas genauer ein mit Ronja Kempin von der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie ist außerdem Expertin für Frankreich sowie europäische Außenpolitik. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kempin, bevor wir darauf schauen, wie Biden und Macron sich heute doch eher harmonisch gaben, nochmal der Blick auf den Streitpunkt. Macron hat die gewaltigen Subventionen für US-Produkte gestern scharf kritisiert. Solche Subventionen benachteiligen europäische Unternehmen und das werde sogar den Westen spalten. Hat er damit recht?
Ja, damit hat er natürlich recht, denn das, was die USA unter Präsident Biden machen mit diesem sogenannten Inflation Reduction Act, ist eben tatsächlich ganz handfester Protektionismus. Es geht ja darum, den Klimawandel und auch den Wandel der amerikanischen Industrie hin zu grüner Technologie voranzutreiben. Und daran sollen eben europäische Unternehmen nicht teilhaben können. Sie sollen sich also nicht auf die Ausschreibungen, die entsprechend in den USA erfolgen werden, bewerben können. Dagegen läuft Präsident Macron Sturm.
Im August hat Biden das milliardenschwere Subventionsprogramm ja bekannt gegeben und einige Unternehmen, Investoren haben direkt darauf reagiert und gesagt, sie überdenken dann nochmal, ob sie geplante Projekte in Europa, in Deutschland durchführen oder nicht doch lieber in den USA. Wie groß ist also die Gefahr, dass die europäische Wirtschaft durch die Subventionen für US-Produkte wirklich massiv benachteiligt wird?
Ja, ich glaube, da sind auch die Europäer uneins. Und deshalb ist es genau zu beobachten, inwiefern Emmanuel Macron da jetzt auch die Unterstützung seiner EU-Partner bekommt. Denn gerade Deutschland ist etwas zurückhaltend, schwenkt nicht so stark auf den Kurs Emmanuel Macrons ein, der ja auch damit gedroht hat, wir machen das Gleiche in Europa, wir machen einen Buy European Act und schließen amerikanische Firmen vom europäischen Markt aus. Und da hat zum Beispiel die Bundesregierung sehr verhalten reagiert, denn viele deutsche Unternehmen sind in den USA engagiert und erhoffen sich natürlich doch auch ein Stück weit da jetzt profitieren zu können durch ihren Standortvorteil, den sie sich schon erarbeitet haben.
Aber es gibt ja nicht nur diese Unstimmigkeit zwischen Deutschland und Frankreich, sondern auch der EU-Binnenmarktkommissar Breton, der hat ja den USA auch gedroht mit einem Gang sogar vor die Welthandelsorganisation, wenn denn Washington nicht auf die Brüsseler Bedenken reagiere. Und wenn es soweit kommen würde, wenn man vor die WTO ziehen würde, dann könnte es ja auch zu Strafzöllen, also zu Gegenmaßnahmen führen. Wie sehen Sie das? Droht da wirklich ein Handelskrieg? Von dem wird ja dauernd gesprochen. Droht der? Wie realistisch ist das?
Ja, das Problem für die Europäer ist, dass sie ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand stehen. Denn würden sie tatsächlich jetzt vor die WTO ziehen und die Streitschlichtung der WTO bemühen, dann muss man zum einen sagen, die Streitschlichtung funktioniert relativ schlecht in der WTO. Vor allem aber dauert so ein Streitschlichtungsverfahren sehr, sehr lange. Im besten Falle 2 bis 3 Jahre, im schlimmsten Falle deutlich länger. Und das heißt, da sind dann eben viele Investitionsentscheidungen in den USA schon getroffen, eben unter der noch geltenden Legislative sozusagen, unter den geltenden jetzt von Joe Biden im August erlassenen Regeln. Das heißt, die Europäer wären außen vor. Und entsprechend bleiben ihnen nicht viel Optionen, außer eben, so wie Präsident Macron das jetzt gemacht hat, auf der einen Seite sehr stark rhetorisch nochmal deutlich zu machen, wir sind dagegen, bitte bedenkt, dass wir Partner sind, uns gemeinsam auch in einem Krieg gegen Russland befinden. Und da jetzt auf keinen Fall tatsächlich ein Streit vom Zaun brechen, das wäre kontraproduktiv.
Also aber man will den anderen mahnen, man will die USA warnen, sagen Sie, aber man will nicht den Streit eigentlich.
Aber man versucht diesen Streit tatsächlich eben zu vermeiden, denn die Europäer können da nur verlieren.
Dann schauen wir doch mal auf heute. Es gab ja jetzt auch eine gemeinsame Pressekonferenz von Biden und Macron heute Abend. Da haben sie sich ja einig gezeigt und beide Länder sagten, sie wollen jetzt im Streit um diese Subventionen für US-Produkte im Bereich erneuerbare Energien, sie wollen da jetzt doch zusammenarbeiten, sich abstimmen. Einzelheiten gab es nicht, sondern man verwies da vor allem auf eine Arbeitsgruppe. Wie schätzen Sie das ein? Welche Arbeit wird diese Arbeitsgruppe jetzt leisten?
Ich glaube, es geht darum, tatsächlich den Europäern ein Stück weit entgegenzukommen. Präsident Macron fordert ja im Namen der EU insbesondere eben Ausnahmeregelungen für europäische Firmen. Und da wird man, glaube ich, ganz genau schauen, welche Ausnahmen könnte man denn machen für welche Unternehmen, damit, wie Sie sagen, eben Europa nicht abgehängt wird von diesem Rieseninvestitionsprogramm, das in den USA eben in den nächsten Jahren sich vollziehen wird.
Biden und Macron, wir machen jetzt nochmal einen Cut. Die sprachen ja auch darüber, wie man künftig noch besser gemeinsam die Ukraine unterstützen kann. Das war natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Was ist da zu erwarten, außer dass gesagt wird, wir wollen da mehr gemeinsam zusammenarbeiten?
Ja, es geht da ja um ganz unterschiedliche Themen. Natürlich zum einen, wie bringen wir die Ukraine jetzt über den Winter? Die Infrastruktur im Land ist durch Russland ja weitestgehend zerstört worden. Das heißt, es geht kurzfristig darum zu sondieren. Vielleicht, wie kriegen wir auch die Privatwirtschaft an Bord, um beispielsweise das Land mit Generatoren zu versorgen, damit es wieder Strom gibt, Infrastruktur herzustellen. Mittelfristig natürlich die Frage, welche Waffen braucht das Land? Sie wissen es, die Diskussion, wie liefern wir Panzer, moderne westliche Panzer dem Land? Da verstecken sich die Europäer immer ein Stück weit hinter den USA. Auch da wäre es wichtig, zu einem Kompromiss zu kommen und langfristig natürlich, wie gestalten
wir den Wiederaufbau? Der wie aussehen könnte, wenn Sie sagen, Sie wollen da einen Kompromiss, wie könnte der aussehen?
Ja, dass man eben sagt, eines der Länder, Frankreich, die USA oder Deutschland müssten vorpreschen und sagen, wir liefern jetzt eben doch Leopard-Panzer zum Beispiel. Also das Land braucht ja moderne Artillerie. Die schweren Waffen, genau. Mhm.
Man möchte geschlossen gegen Russland vorgehen. Gleichzeitig gibt es aber doch zwischen den USA und Europa so ganz eigene Wirtschaftspläne. Wie passt das dann mit der Geschlossenheit gegenüber Russland oder auch gegenüber China dann zusammen?
Ja, das ist genau eben diese Gretchenfrage, die beide Seiten jetzt lösen müssen. Ist sozusagen dieser Handelskrieg nicht mehr abzuwenden? Ich glaube, das will keiner, das hofft keiner. Dann wäre das nämlich ein ganz fatales Signal an die Konkurrenten in Russland, vor allem aber in China. Denn bislang ist ja der Westen sehr geschlossen aufgetreten, seit Russland eben den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und schafft es ja auch in internationalen Foren, Russland immer wieder ein Stück weit zu isolieren, immer stärkere Signale zu senden, dass Russland sich eben aus der internationalen Gemeinschaft verabschiedet. Passt da jetzt aber ein Blatt sozusagen zwischen die Europäer und die Amerikaner, bekommt dieses Bild Risse und das stärkt dann natürlich nicht nur Russland, sondern auch Länder, die sich bislang etwas bedeckt gehalten haben, sich nicht auf eine Seite geschlagen haben. Die sagen, ach, wir loten einfach mal unsere Chancen aus. Vielleicht können wir bei den Europäern punkten, vielleicht auch bei den Amerikanern. Also die Geschlossenheit des Westens ist von ganz entscheidender Bedeutung im Krieg gegen Russland, aber natürlich im Großmachtkonflikt mit China.
Das war Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik und das Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Eine offene Handelspolitik und weniger US-Protektionismus, darum ging es Macron unter anderem bei seinem Besuch in der USA, darüber haben wir gesprochen. Aber auch im Bundestag drehte sich heute viel um eine offene Handelspolitik. Nach langem Zögern, um genau zu sein, nach mehr als 5 Jahren, stimmten die deutschen Abgeordneten für das Freihandelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada. Der Schritt sei überfällig, hieß es sofort aus den Reihen deutscher Unternehmen. Denn gerade jetzt in Krisenzeiten müsse man verstärkt mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Nadine Lindner berichtet.
Das jahrelange Ringen hat ein Ende. Mit großer Mehrheit, 558 zu 110, hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit Kanada, kurz CETA, voranbringt. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
Wir haben uns darauf verständigt, auf europäischer Ebene zuzustimmen, als die Kommission den Vorschlag gemacht hat, dass künftig Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit einklagbaren Standards versehen werden.
Die Grünen betonten, dass es nun eine Interpretationserklärung zum CETA-Abkommen gibt, die Missbrauch von Investorenklagen eindämmen soll. Ein jahrelanger Kritikpunkt, den sie nun abgeräumt sehen. Zudem gab es einen politischen Deal. Gestern beschloss die Bundesregierung, aus dem umstrittenen Energiecharta-Vertrag aus den 90er Jahren auszusteigen, ein Ziel der Grünen. Trotz der breiten Mehrheit, auch die Union stimmte mit der Ampel für die Ratifizierung, war die Debatte hitzig. Jens Spahn, Fraktionsvize von CDU und CSU, warf den Grünen vor, widersprüchlich zu handeln.
Kanada hat bis jetzt der Interpretationserklärung noch nicht zugestimmt. Sie werden beim CETA, das rechtlich nichts anderes ist als das, was seit 6 Jahren vorliegt, heute zustimmen. Es ist gut, dass Sie zustimmen, aber reden Sie sich nicht was anderes ein.
Zudem warb Spahn dafür, die Handelspolitik nicht mit anderen Zielen zu überfrachten.
Gewisse Standards, ja, natürlich, auch Klima- und Arbeitsschutzstandards, aber versuchen Sie nicht, jeden Handelsvertrag zum Instrument Ihrer Moral zu machen.
Die Verhandlungen über das Abkommen CETA hatten die Europäische Union und Kanada bereits 2016 abgeschlossen. Seit September 2017 wird es vorläufig angewendet, das heißt 98% aller Zölle fallen weg. Pro Jahr können so europäische Firmen über 500 Millionen Euro sparen. Die Hälfte der EU-Staaten hat das Abkommen aber noch nicht ratifiziert. Die Hoffnung ist nun, dass die deutsche Entscheidung Symbol- bzw. Vorbildwirkung entfaltet und nach der Zollfreiheit auch der Investitionsschutz in Kraft treten kann. Kanada hat bereits ratifiziert. Die FDP ist traditionell für Freihandel und warb nun dafür, auch Abkommen mit anderen Ländern zu schließen. Der liberale Fraktionschef Christian Dürr.
Wir wollen mit den Demokratien der Welt Handel treiben, im gegenseitigen und beiderseitigen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Dürr nannte Chile, Mexiko und auch die USA. Kritik kam von den anderen Oppositionsparteien mit unterschiedlichen Stoßrichtungen. Bernd Rieksinger von der Linkspartei kritisierte die Zustimmung der Grünen.
Und das, obwohl sie genau wissen, dass der CETA-Investitionsschutz, der nun vollständig wirksam werden soll, Demokratie, Klima- und Sozialstandards gefährden wird.
Die AfD lehnte die CETA-Ratifizierung wie die Linke ab. Bernd Schattner beklagte, dass es möglich sei,
das Abkommen nachträglich auch noch zu verändern, und zwar, man höre und staune, ohne einer weiteren Befassung des Bundestages.
Aus den USA war das ein Beitrag von Nadine Lindner. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen des Tages. Die Debatte rund um eine schnellere und einfachere Einbürgerung in Deutschland, sie wird hitzig und emotional seit Tagen geführt. Heute gab es dazu eine Aktuelle Stunde im Bundestag.
Nach Tagen heftiger Diskussion hatte die Union die Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Andrea Lindholz von der CDU nutzte ihre Redezeit, um die Bundesregierung für ihre Pläne zu kritisieren, die Einbürgerungsfristen herabsetzen zu wollen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Alabi Radovan von der SPD, forderte die Union auf, ihre respektlosen Äußerungen der vergangenen Tage zu stoppen und die Lebensrealitäten in Deutschland anzuerkennen. Damit bezog sie sich unter anderem auf Unionspolitiker, die der Bundesinnenministerin zuletzt vorgeworfen hatten, den deutschen Pass so wörtlich verramschen zu wollen. Heftige, teilweise polemische Kritik kam von der AfD. Gottfried Curio warf der Bundesregierung vor, einen Staatsstreich zu organisieren. Die Linke unterstützt die Idee, in Deutschland lebende Ausländer künftig schneller einbürgern zu wollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will, dass die deutsche Staatsbürgerschaft künftig schon nach 5 statt bislang 8 Jahren erlangt werden kann. Darauf hatte sich die Ampel bereits im Koalitionsvertrag verständigt.
Das waren Einzelheiten von Torben Ostermann. Der Bundestag will russische Oligarchen künftig wirksamer sanktionieren. Dafür gibt es sogar eine neue Behörde, Philipp Eckstein.
Eine neue bundesweite Zentralstelle soll die Durchsetzung von Sanktionen verbessern. Angesiedelt wird die neue Behörde beim Zoll. Sie soll künftig auch Hinweise zu Sanktionsverstößen annehmen. Geregelt wird mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz Teil 2 zudem, dass Immobilien künftig nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden dürfen. Auch eine Zahlung mit Edelmetallen, Gold, Silber oder Diamanten wird verboten. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine haben die Mitgliedstaaten der EU weitreichende Sanktionen gegen russische Firmen, Politiker und sogenannte Oligarchen verhängt. Bei der Umsetzung gab es aber unter anderem in Deutschland Probleme. Um die zu beseitigen, wurde bereits im Mai ein erstes Sanktionsdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Teil 2 erweitert die dort getroffenen Regelungen. Im Zuge der Russland-Sanktionen wurden in Deutschland laut Angaben des Wirtschaftsministeriums bislang Vermögenswerte im Wert von gut 5 Milliarden Euro blockiert. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 wurde am späten Nachmittag vom Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. CDU, CSU und AfD stimmten dagegen. Die Abgeordneten der Linkspartei enthielten sich.
Er schuf den ehemaligen Flughafen Tegel in Berlin, wie auch den Berliner Hauptbahnhof und damit pragmatische Gebäude mit kurzen Wegen. Der Architekt Meinhard von Gerkan ist mit 87 Jahren gestorben. Jürgen Deppe.
Großbauten spektakulär, aber nie von der Stange. Oft lichtdurchflutet, mit großflächigen Glaselementen, manchmal aber auch in hanseatischer Backsteinoptik. Das waren die Markenzeichen des Architekten Meinhard von Gerkan. Der Berliner Hauptbahnhof, der Großflughafen BER, das Messegelände in Leipzig, dazu Stadien rund um die Welt, etwa in Südafrika und Brasilien. Nahe Shanghai entsteht eine Millionenstadt, die Meinhard von Gerkan und sein Geschäftspartner Volkwin Mark zusammen entworfen haben. Schon seit dem Studium an der TU Braunschweig in den 1950er Jahren waren die zwei Verbündete im Geiste. Mit ihrem ersten Entwurf, dem Flughafen Tegel, gelang ihnen direkt der internationale Durchbruch. Es folgten hunderte erste Preise in Architekturwettbewerben weltweit. 1935 in Lettland geboren, durch den Zweiten Weltkrieg früh verwaist, in Hamburg bei Pflegeeltern aufgewachsen, war Meinhard von Gerkan zeitlebens einer, der sich einmischte, oft unbequem, immer zum Streit bereit. Sein Partner Volkwin Mark betonte heute, sie hätten zusammen stets für gute Architektur gekämpft, sehr oft gewonnen und manchmal auch verloren.
Jürgen Deppe erinnerte an Meinhard von Gerkan. Und den Tag an der Börse, den gibt es jetzt zusammengefasst von Samir Ibrahim.
Am Ende bleibt es dabei, die Zinssorgen am deutschen Aktienmarkt sind geringer geworden. Der DAX kann den Handel klar mit einem Plus beenden. Beim Stand von 14.490 Punkten und einem Aufschlag von 0,7% winkt sogar, wenn es keine bösen Überraschungen mehr gibt, die 9. Woche mit Gewinnen in Folge. Der Tag war von der Umschichtung in den Depots geprägt. Bei Aktien, die zuletzt wegen der steigenden Zinsen verteufelt worden waren, griffen Anleger zu. Technologietitel wie Infineon gewannen. Am Ende konnte der Halbleiterhersteller ein Kursplus von gut 2,5% verbuchen. Konjunkturabhängige Papiere wie HelloFresh oder Zalando verbuchten ebenfalls kräftige Gewinne. Auch sie gehörten in den Vorwochen eher zu den Verlierern. Die Aktien von Shop Apotheke gewannen am Ende rund 13%. Hintergrund sind Hoffnungen auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Dem Sportartikelhersteller Puma droht der Absturz aus dem DAX. Dennoch ging es heute für die Aktie um mehr als 3% nach oben, der guten Stimmung sei Dank. Verkauft wurden dagegen eher die Papiere der Autohersteller. Sie gehörten zuletzt eben zu den Gewinnern. Dazu machte eine Studie zu Elektrofahrzeugen die Runde und sorgte für Gesprächsstoff. Demnach sei die Zeit des Booms bei E-Autos erst einmal vorbei, auch wegen der auslaufenden staatlichen Förderung. Für die nächsten Jahre geht es demnach mit den Zulassungszahlen nur noch schleppend voran.
Samir Ibrahim von der Frankfurter Börse. In Kitas und Grundschulen in Deutschland bleiben gerade viele Plätze leer. Schuld sind Atemweginfekte bei Kindern und Kleinkindern. Viele von ihnen müssen beatmet werden. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat bereits Alarm geschlagen, denn es fehlt an Intensivbetten, es fehlt an Personal. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat rasche Hilfe versprochen und will Pfleger und Ärzte von den Erwachsenenstationen zu den Kinderstationen abziehen. Karl-Dietrich Meurer.
Mitten in der Welle von Atemwegserkrankungen stößt die Gesundheitsversorgung der Kinder an ihre Grenzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist beunruhigt über die Situation.
Die Nachrichten, die uns von den überfüllten Kinderpraxen und auch Kinderstationen und Kinderkrankenhäusern erreichen, sind sehr besorgniserregend und besorgen auch mich zutiefst.
Den Kliniken macht derzeit vor allem eine Atemwegserkrankung von Säuglingen und Kleinkindern zu schaffen, die durch das RS-Virus verursacht wird. Der Gesundheitsminister geht hier davon aus, dass das Ende der Erkrankungswelle noch nicht erreicht ist. Mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen will er erreichen, dass Arztpraxen und Kliniken entlastet werden.
Wir werden also dafür sorgen, und ich rufe da die Kliniken auch auf, das zu tun. Wir werden Personal aus den regulären Erwachsenenstationen in die Kinderstationen verlegen, insbesondere Pflegepersonal.
Kurzfristig sollen weitere Pflegekräfte eingestellt werden können. Die telefonische Krankschreibung soll auch für Kinderärzte verlängert werden. Ärzte und Kliniken werden dazu aufgefordert, nicht notwendige Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen zu verschieben. Ausdrücklich soll die telemedizinische Beratung angeboten werden, nicht begrenzt für die Praxen. Und schließlich:
Wir werden durch das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz morgen beschließen, dass die Kinderkliniken entlastet werden in der Höhe von 300 Millionen Euro für das nächste Jahr, sodass dort auch eine wirtschaftliche Entlastung stattfindet.
Die Reform sieht unter anderem vor, mehr Behandlungen ambulant durchzuführen und so die Pflegekräfte zu entlasten, zum Beispiel durch weniger schwere Schichtdienste. Eine langfristige Maßnahme. Beunruhigt über die derzeit angespannte Situation in den medizinischen Versorgungseinrichtungen für Kinder ist auch Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Er bezweifelt, dass die geplante Krankenhausreform des SPD-Gesundheitsministers den gewünschten Effekt bringt.
Der Name sagt ja Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Wir sagen als Union, das ist ein Krankenhauspflegebelastungsgesetz, weil viele Dinge überhaupt nicht geklärt sind. Also da wird zwar schön von Tagesbehandlung gesprochen, aber es ist überhaupt nicht geklärt, wie ist das Haftungsrisiko? Was passiert mit Patienten, die beispielsweise wieder hospitalisiert werden müssen? Also das ist alles nicht zu Ende gedacht.
Kritik kommt auch von der Fraktion der Linken. Deren krankenhauspolitischer Sprecher Atesh Gürpinar beobachtet, dass die Kinderkliniken regelmäßig überlastet sind, wenn Krankheitswellen auftreten. Auch er kritisiert das Gesetz des Ministers und fordert eine andere Grundlage für die Finanzierung der Kliniken.
Wir müssen die Fallpauschalen überwinden, wir müssen das profitorientierte System in den Krankenhäusern überwinden. Das würde dafür sorgen, dass mehr Betten vorgehalten werden, dass mehr Personal vorgehalten wird, dass eben auch die Menschen versorgt sind in größeren Krankheitswellen. Und gerade bei Kindern wäre das enorm wichtig.
Von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek kam unterdessen der Appell an alle Pflegekräfte, die derzeit nicht mehr in dem Beruf arbeiten, in der Krise zu helfen. Jede weitere helfende Hand zählt, sagte der CSU-Minister, der einschätzt, trotz der schwierigen Lage müsse sich niemand Sorgen darum machen, dass kranke Kinder nicht behandelt werden.
Die Notlage an Kinderkliniken, ein Beitrag von Karl-Dietrich Meurer. Kanzler Olaf Scholz versprach der Bundeswehr mit einem 100 Milliarden Sondervermögen eine fundamentale Zeitenwende. Das war im Februar. Und seitdem sind viele Monate vergangen, doch die Probleme, die sind größtenteils geblieben. Mangelhafte Ausrüstung, fehlende Munition, wenig Vorankommen bei großen Beschaffungsprojekten. Trotzdem gab es heute auf einer Sicherheitskonferenz in Berlin erstmal versöhnliche Töne von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wie unser Korrespondent Frank Capellan berichtet.
Am Morgen spricht Jens Stoltenberg seinen Gastgebern erst einmal ein großes Lob aus. Dass die Bundesregierung die Truppe mit einem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausstatten will, findet die Anerkennung des NATO-Generalsekretärs. Wir brauchen eine starke Bundeswehr. Das ist wichtig für Deutschlands Sicherheit, aber auch für Europas Sicherheit, bekräftigt der Norweger. Und Olaf Scholz nutzt die Gelegenheit, um anzukündigen, dass die Zeitenwende, die er im Februar in Aussicht gestellt hat, nun auch umgesetzt wird. Dem Kanzler wird vorgehalten, dass viele Rüstungsprojekte immer noch nicht vorangekommen sind. Da ist zum Beispiel der F-35-Bomber als Nachfolger des Tornados ein Kampfflugzeug, das Atombomben ins Ziel fliegen kann, Teil deutscher NATO-Verpflichtungen. Scholz hatte im Frühjahr entschieden, dass der milliardenschwere Auftrag an den US-Hersteller Lockheed gehen soll. Doch in trockenen Tüchern ist das Vorhaben immer noch nicht, jetzt aber soll es vorangehen.
Die ersten Lieferverträge wollen wir noch in diesem Jahr schließen. Über den Kauf der schon erwähnten F-35, über die Nachrüstung von Schützenpanzern Puma und die Beschaffung von Überschneefahrzeugen.
Die nukleare Abschreckung hat durch Putins Angriffskrieg wieder an Bedeutung gewonnen. Kurzfristig allerdings drängt der NATO-Generalsekretär darauf, dass die an die Ukraine gelieferten Waffen auch einsetzbar sein müssten. Stoltenberg spielt auf die Klagen der Ukrainer an. dass es an Munitionsnachschub fehlt, etwa für die Panzerhaubitzen 2000. Wir müssen verstehen, dass es nicht nur um die Lieferung neuer Systeme an die Ukraine geht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Waffen auch funktionieren, dass es genügend Munition gibt, Ersatzteile beschafft werden und dass die Systeme gewartet werden. Auch die Stationierung von Patriot Luftabwehrraketen in Polen wartet noch auf Klärung. Der Beschuss eines polnischen Dorfes hatte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht dazu bewogen, dem Nachbarn helfen zu wollen.
Gerade jetzt haben wir ein Angebot gemacht gegenüber Polen. Wir unterstützen bei der Luftverteidigung durch Patriots, wenn das gewünscht ist.
Ob es gewünscht ist, bleibt unklar. Aus Warschau wurde gefordert, die Patriots direkt in der Ukraine zu stationieren. Das aber dürfte die NATO unbedingt verhindern wollen. Vor allen Dingen dann, wenn sie von NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden bedient werden müssten. Und noch ein Thema beschäftigt NATO-Generalsekretär und Bundeskanzler. Der Anschlag auf die Nord Stream 2-Pipeline lässt den Ruf nach Schutz für die Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee lauter werden. Öl- und Gaspipelines, aber auch Glasfaserkabel sind in Gefahr. Olaf Scholz drängt auf eine Überwachung durch NATO-Einheiten.
Deutschland würde es daher begrüßen, wenn die NATO eine deutlich stärkere koordinierende Funktion übernimmt für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur auf dem Meer.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt die Schaffung einer solchen Koordinierungsstelle in Aussicht.
Das waren Informationen von Frank Capellan. Der AfD-Politiker Jens Meyer war von 2017 bis 2021 Bundestagsabgeordneter für Dresden. Er gehörte dem völkischen Flügel an und er wurde vom Verfassungsschutz in Sachsen als Rechtsextremist eingestuft. Trotzdem wollte er nach Verlust seines Bundestagsmandats wieder als Richter arbeiten. Wer aber als Rechtsextremist eingestuft wird, könne nicht die Justiz vertreten, urteilte heute ein Leipziger Gericht. Alexander Moritz.
Jens Meyer ist als Richter nicht mehr tragbar, weil er den Eindruck erweckt, er würde sein Amt nicht mehr unparteiisch ausüben. Die Versetzung Meyers in den Ruhestand sei damit zulässig, urteilte heute das Sächsische Dienstgericht für Richter. Begründet wurde das Urteil mit Aussagen, die AfD-Politiker Meyer im Zeitraum seit 2014 beispielsweise bei Wahlkampfauftritten in Sachsen gemacht hatte. So hatte Meyer rassistisch von Mischvölkern gesprochen, die Erinnerung an den Nationalsozialismus als Schuldkult bezeichnet, die NPD gelobt, Rechtsterrorismus verharmlost und Migranten diffamiert. Auch dass Meyer mehrfach bei Pegida-Demonstrationen als Redner aufgetreten ist, wurde in das Urteil mit einbezogen. Ob Jens Meyer tatsächlich als rechtsextrem gilt oder nicht, hielt das Gericht nicht für ausschlaggebend. Allein der Anschein, er würde bewusst die Nähe zu Rechtsextremen suchen, genüge, um in der Öffentlichkeit als rechtsextrem wahrgenommen zu werden. Dadurch entstehe ein Schaden für den Rechtsstaat, der nur durch Meyers Suspendierung abgewendet werden könne. Meyers Verteidiger hatte mit dem grundgesetzlichen Schutz der Abgeordneten argumentiert. Was Meyer während seiner Zeit im Bundestag gesagt hat, dürfe nicht gegen ihn verwendet werden. Das Gericht kam dagegen zu einer anderen Abwägung, erklärt Sprecherin Yvonne Wagner.
Das Gericht ist davon ausgegangen, dass das Richteramt zwar geruht hat in der Zeit des Abgeordnetenmandates, aber dass die Mäßigungspflicht eines Richters als basale oder elementare Pflicht auch während der Zeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages fortwirkt.
Zumal viele der Aussagen, die in der Verhandlung berücksichtigt wurden, aus der Zeit vor dem Bundestagsmandat stammen. Meyer selbst war bei der Verhandlung nicht anwesend. Sein Rechtsanwalt sagte danach, man werde das Urteil höchstwahrscheinlich anfechten.
Es kann nicht sein, dass jemand nur allein, weil er in der falschen Partei ist, für Tätigkeiten, die mit dem Richteramt gar nichts zu tun haben, sanktioniert werden soll, so wie es hier geschehen ist. Der Fall Meyer steht nicht nur für irgendeinen Fall von der AfD, sondern er steht insgesamt für die Unabhängigkeit der Richter.
Die politischen Einschätzungen gehen unmittelbar nach dem Urteilsspruch auseinander. Dadurch werde das freie Mandat eingeschränkt, glaubt Roland Ulbrich, AfD-Obmann im Justizausschuss des Sächsischen Landtags.
Schlecht für die AfD, aber auch schlecht für die Demokratie. Generell, wenn eine große Gruppe der Bevölkerung eigentlich nur noch mit angezogener Handbremse politische Arbeit machen kann und das auch noch als Abgeordnete.
Von einem Sieg für den Rechtsstaat spricht dagegen Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag.
Es ist ein Teil Rechtsgeschichte, der geschrieben wurde, weil deutlich gemacht wurde, dass
bei Verfassungsfeinden auf der Richterbank es alleine auf den äußeren Anschein ankommt, ob die Personen sich mit Rechtsextremisten gemein machen oder verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und es gar nicht auf den einzelnen Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit an sich ankommt.
Unabhängig von der heutigen Entscheidung läuft auch ein Disziplinarverfahren gegen Meyer. Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des Falls könnte der Fall Jens Meyer die Gerichte noch eine weitere Zeit beschäftigen.
Das waren Informationen von Moritz Alexander. Ja, wir kommen zur Fußball-WM in Katar. Die Deutschen sind raus, aber Nele Hüpper aus unserer Sportredaktion, die macht trotzdem das Beste draus.
Die Ausgangssituation vor dem letzten Gruppenspiel, die war klar. Die Elf von Bundestrainer Hansi Flick musste gewinnen, das hat auch geklappt. Aber der 4:2-Sieg gegen Costa Rica reicht nicht zum Weiterkommen, weil Japan im Parallelspiel gegen Spanien gewinnt. Japan ist Gruppensieger, Spanien bleibt wegen der besseren Tordifferenz auf dem zweiten Tabellenplatz vor Deutschland. Fürs Achtelfinale fehlen dem deutschen Team 5 weitere Tore. Julia Büchner über einen Krimi der etwas anderen Art.
Abflug statt Achtelfinale. Die DFB-Elf scheidet wieder nach der Vorrunde aus, wie schon bei der WM vor 4 Jahren in Russland. Riesenfrust bei Thomas Müller.
Es ist so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl. Wir haben sehr viel investiert. Ich glaube, man kann der Mannschaft heute nichts vorwerfen. Das ist alles Schall und Rauch. Die Enttäuschung ist enorm. Wir hatten ein enorm gutes Gefühl, dass wir angekommen sind im Turnier, hatten wir das Gefühl, und dass es hätte weit gehen können, und am Ende müssen wir jetzt nach Hause fahren.
Dabei ging es gegen Costa Rica richtig gut los. Thomas Müller hat in der 9. Minute die erste gute Chance für Deutschland, aber sein Kopfball geht knapp am Tor vorbei. Dafür trifft Serge Gnabry kurz später zum 1:0.
Flanke in die Mitte, Kopfball!
Ein frühes Tor, das war der Plan, doch dabei bleibt es erst einmal. Die DFB-Elf geht mit 1:0 in die Pause und muss sich bei Torwart Manuel Neuer dafür auch noch bedanken. Denn in der 42. Minute hat auf einmal Costa Rica die Riesenchance zum Ausgleich.
Das ist der Wahnsinn, was die da hinten jetzt gerade innerhalb von 1-2 Minuten für Böcke schießen.
Die Abwehr viel zu wackelig, nach wie vor die Schwachstelle der deutschen Mannschaft. Die Folge?
Die Costa Ricaner sind im Strafraum, kommt mein Neuer, Nachschusschance, Tor für Costa Rica, das ist der Ausgleich.
1:1, Deutschland geschockt, doch es kommt noch schlimmer. Jamal Musiala trifft nur 2-mal den Pfosten, Costa Rica dagegen das Tor.
Kopfballvorlage im 5-Meter-Raum, gefährlich, der Ball ist im Tor, der Ball ist im Tor, der Manuel Neuer. Springt am Ball vorbei und Costa Rica macht hier tatsächlich das 2:1.
Füllkrug, Götze, Havertz, Bundestrainer Hansi Flick hat sie mittlerweile alle eingewechselt, setzt auf volle Offensive und das klappt dann auch.
Und jetzt gibt's das Ausgleichstor durch Havertz. Flanke von Gnabry, Havertz, Tor! Tor für Deutschland! Das ist die erneute Führung!
3:2, auf einmal läuft es für die DFB-Elf. In der 89. Minute legt Füllkrug noch einmal nach. Endstand 4:2. Deutschland gewinnt gegen Costa Rica, aber weil Spanien überraschend mit 1:2 gegen Japan verliert, ist Deutschland als Gruppendritter raus.
In Katar ist jetzt Deutschlandfunk-Reporter Matthias Friebe zugeschaltet. Herr Friebe, wie haben es die Japaner denn geschafft, Spanien zu besiegen und eben Gruppenerster zu werden?
Mit einem ähnlichen Spiel wie gegen die deutsche Mannschaft vor wenigen Tagen in der ersten Runde dieser Vorrundenphase. Das war ein Spiel, das die Spanier lange dominiert haben. In der ersten Halbzeit hatten die Japaner eigentlich gar keine Anteile an dieser Partie. Spanien führte verdient mit 1:0 und dann überfallmäßig auf einmal die Japaner sehr aggressiv mit Pressing schon im gegnerischen Strafraum. Das hat die Spanier total überrumpelt und kurz nach der Pause fielen binnen weniger Minuten gleich 2 japanische Tore. Das 2:1 für die Japaner, die dann mit allem, was sie hatten, verteidigt haben und dieses 2:1 über die Zeit gerettet haben. Auch das eine Parallele zum Deutschlandspiel gegen Japan. Japan hat auch einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit 17,7% Ballbesitz sind sie die Mannschaft in der WM-Geschichte, die ein Spiel gewonnen hat mit dem wenigsten Ballbesitz. Diese Zahlen und Statistiken helfen am Ende nicht weiter. 2 Tore und ein 2. Sieg nach Deutschland auch gegen Spanien, und Japan ist Gruppensieger.
Das ist jetzt nach 2018 das 2. Vorrunden aus einer deutschen Mannschaft. Welche Parallelen lassen sich denn zwischen diesen beiden Mannschaften ziehen?
wenige, wenn man sich die reine Kaderzusammenstellung anguckt und das, was man auf dem Platz gesehen hat. Das Ergebnis ist natürlich das gleiche aus. In der Vorrunde zum zweiten Mal hintereinander hat man sich beim Deutschen Fußballbund als Weltmeister 2014 sicherlich auch nicht so vorgestellt. Es sind ganz andere Voraussetzungen gewesen. Vor 4 Jahren in Russland, das dritte Spiel gegen Korea, war die deutsche Mannschaft absolut mittellos, dieses Spiel irgendwie zu ihren Gunsten zu drehen. Heute ganz anders. 4 Tore gegen Costa Rica, es hätten mehr sein können. Gegen Spanien eine Weltklasseleistung, die jetzt sind 3/4 der WM gespielt, was die reine Partienzahl angeht, immer von den internationalen Experten noch als das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft angesehen wird. Auch dafür kann man sich beim DFB nichts mehr kaufen. Und im Endeffekt war es dann eine schlechte Halbzeit gegen Japan, die zum Ausscheiden geführt hat, und dass man die Probleme nicht abstellen konnte, die bekannt sind. Die Viererkette in der Defensive nicht eingespielt und vorne ein richtiger Stürmer, der fehlte, trotz 2 Tore von Niklas Füllkrug. Und dann reicht das eben nicht. Dann macht man auch nur einen Elfmeter rein bei 25 Torschüssen im Spiel gegen Japan. Und so ist es am Ende zu wenig und man fährt nach Hause.
Rund um die WM wurde hier in Deutschland viel über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in Katar und eben auch eine Armbinde diskutiert. Wurde dabei das Sportliche beim DFB ein bisschen aus dem Blick verloren?
Das glaube ich nicht. Hansi Flick hat nach dem Japan-Spiel, wo das ja kulminiert war in diesem Protest, wo die Spieler sich die Hand vor den Mund gehalten haben und wo es ja auch diese Debatten mit der FIFA gab, gesagt, das hätte keinen Einfluss gehabt. Sie wollten auch keine Ausreden gelten lassen und alle wären fokussiert gewesen. Das hat man auch beim Spanien-Spiel dann gemerkt. Klar, irgendwo spielt es in so einem Grundrauschen eines Turniers doch dann seine Rolle. Oliver Bierhoff, der Nationalmannschaftsmanager, hat im Sportschau-Interview gerade nach dem Spiel auch zumindest für seinen Anteil eine Mitschuld eingeräumt. Das wird man jetzt auf jeden Fall aufarbeiten müssen beim DFB. Aber es ist definitiv nicht so, dass die Debatten um diese One-Love-Armbinde und der Protest gegen die FIFA, diese Mundzugeste am Ende entscheidend dafür waren, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Das liegt einzig und allein daran, dass man die vielen, vielen Torchancen in diesem Turnier nicht effektiv genutzt hat.
Und was bedeutet dieses Ausscheiden jetzt für den deutschen Fußball?
Dass man wieder einmal zum dritten Mal in Folge nach einem Turnier eine grundlegende Analyse anstellen muss und sich überlegen muss, wie es weitergeht. Nach der WM in Russland war das schon so und auch eigentlich nach der EM vor 1,5 Jahren mit dem Achtelfinal aus. Und das in einer Lage, wo in 1,5 Jahren eine Heimeuropameisterschaft ansteht in Deutschland. Man hat keine Pflichtspiele mehr bis dahin. Man muss mit Testspielen sich vorbereiten auf diese EM, bei der man ja sportlich überzeugen will und auch als Gastgeber. Das heißt, da muss jetzt auf allen Ebenen sportlich wie auch im Verband und was politische Zeichen, was Verbandskommunikation und alles, was dazugehört, angeht, muss man jetzt eine grundlegende Analyse starten, damit man wirklich in dieser sehr, sehr kurzen Zeit von 18 Monaten bis zur Heimeuropameisterschaft es irgendwie hinbekommen kann, diese Mannschaft und diesen Verband konkurrenzfähig aufzustellen, dass dann die Europameisterschaft aus deutscher Sicht wieder ein Erfolg werden kann.
Vielen Dank, Matthias Friebel in Katar. Ähnlich wie die deutsche Nationalmannschaft übersteht auch etwas überraschend das Team aus Belgien die Gruppenphase nicht. Mit einem 0:0 gegen Kroatien scheidet auch Belgien bei der WM aus.
Belgien ist raus. Der WM-Dritte von Russland hatte nach einer enttäuschenden ersten Hälfte mit der Hereinnahme von Rekordtorschützen Lukaku plötzlich die besseren Chancen, traf durch den bulligen Angreifer nach 1 Stunde den Pfosten. Aber das torlose 0:0 reicht am Ende nur zum 3. Platz hinter Kroatien. Die Mannschaft von Zlatko Dalic, die lange Phasen des Spiels und vor allem die erste Halbzeit bestimmte, zieht damit ungeschlagen in das Achtelfinale.
Das waren Einzelheiten von Jens-Jörg Krieg.
Ja, danke Nele Hübner aus unserer Sportredaktion. Wir schauen auf die Kommentare von morgen, jetzt in unserer Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche und gelesen von Ralf Spengler.
Bundesklimaschutzminister Habeck hat die Protestgruppe Letzte Generation als Radikalisierung der wenigen bezeichnet. Der Münchner Merkur spricht von einem Machtwort. Mehr Distanzierung geht kaum. In der Partei werden die Chefs nervös. Während die friedlichen Fridays for Future Schülerproteste den Weg der Grünen zur Lifestyle- und Regierungspartei ebneten, bringt die Letzte Generation mit ihren von der Bevölkerung abgelehnten Methoden nun die ganze Klimabewegung in Misskredit und damit auch die Grünen selbst. An den Umfragen ist das bereits ablesbar. Der Bundestag hat dem Freihandelsabkommen der EU mit Kanada zugestimmt. Die Zeitung Die Welt bemerkt: Der für Handelspolitik zuständige Wirtschaftsminister Robert Habeck und mit ihm seine Parteifreundin Annalena Baerbock scheinen begriffen zu haben, dass die dringlich gewordene Loslösung aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China nur denkbar ist, wenn zugleich die Arbeitsteilung mit anderen Teilen der Welt, mit Alliierten zumal, weiter vertieft wird. Die Stuttgarter Zeitung nennt die Entscheidung überfällig. Wenn Deutschland und Europa noch nicht einmal mit Kanada Abkommen schließen können, mit wem sonst wollen die hiesigen Staaten dann eigentlich Handel treiben und Einfluss auf weltweite Standards nehmen? Nach dem Krieg in der Ukraine zeigt sich erschreckend deutlich, wie entscheidend enge Wirtschaftsbeziehungen mit demokratischen Staaten sind. Die Neue Osnabrücker Zeitung bleibt skeptisch. Dass nun die Ampel endlich CETA verabschiedet hat, markiert leider trotzdem keinen Wendepunkt. Dass Handelspolitik mit demokratischen, freien Staaten wichtiger denn je ist, bestreitet zwar keiner. Doch Grüne und SPD tun sich noch immer schwer, ihren Anhängern zu erklären, dass man dafür auch bittere Pillen schlucken muss. Zur prekären Situation der Kinderkliniken schreibt die Berliner Morgenpost: Seit Jahren warnen Experten, dass die nächste schwere Infektionswelle die Kinderkliniken in den Kollaps treiben würde. Genauso ist es gekommen. Bereits jetzt gibt es auf vielen Stationen kein einziges freies Bett mehr. Und es kommt noch schlimmer, glauben Kindermediziner. Die Lage in den Kliniken, aber auch in den Kinderarztpraxen, werde sich in den kommenden Wochen noch einmal deutlich verschärfen. Für die Rheinzeitung aus Koblenz steht fest: Dass Kliniken auswählen müssen, welche Kinder sofort behandelt werden und welche stundenlang in der Notaufnahme warten müssen, ist die Folge politischer Fehlentscheidungen. Verantwortlich dafür ist ein Gesundheitssystem, das die Profitabilität der einzelnen Fachbereiche in den Vordergrund gestellt hat. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das ändern will und Finanzspritzen für Kinderkliniken plant, kommt zu spät und hilft in der aktuellen Krise nicht.
Das war unsere Presseschau. Und in unserer Sendung Fazit direkt nach Mitternacht hören Sie Inspiration durch Wassertropfen, Blick auf die Bauten von Meinhard von Gerkan, der heute mit 87 Jahren gestorben ist. Das war der Tag mit Maria Grunwald. Kommen Sie gut durch die weitere Nacht.